NDR Info. Die Reportage.
Wir sehen hier einen Tierroller, der wiegt ungefähr 25 Kilo, also hat schon ein ordentliches Gewicht. Unser Roller hat zwei Bremsen am Lenkrad, eine links und eine rechts. Und es gibt einen Gashebel. Der Gashebel ist zur Sicherheit deaktiviert, wenn der Roller steht. Sobald man einmal Schwung gibt mit dem Fuß, kann man den Gashebel auch betätigen und der Elektroscooter wird vom Hinterrad an angetrieben.
Wir sind schon mitten dabei. Das ist Emily Di Leo von der Scooterfirma Tier. Und sie hat uns gerade erklärt, wie so ein E-Roller, darum geht's nämlich heute, eigentlich funktioniert. Hallo Sven.
Ja, hallo Niklas.
Willkommen zum Reportage-Podcast. Ich bin Niklas Schenk, das ist Sven Arnert, unser Reporter. Und wir kümmern uns heute um E-Roller. Welche Vorteile haben die, welche Nachteile haben die? Vor allen Dingen steigen wir aber drauf. Das ist eigentlich das Spannendste. Wir lassen uns den Wind um die Ohren pusten. Und bevor wir das machen, Sven, kurze Frage. Warst du vorher schon mal auf so einem Ding drauf?
Nein, noch nie. Zum ersten Mal vor der Rindermarkthalle mit Emily Di Leo. War aufregend. Man steht wie ein Stock auf diesem Gerät. Geht los wie eine Rakete. Sehr merkwürdig. Und bremsen muss man lernen.
Ich habe das auch schon mal in Wien ausprobiert, lustigerweise. Und da ging es auch ganz schön ab. Diese Flitzer, die sind ja seit Sommer 2019 auf dem Markt oder bei uns auch zu sehen. Die kommen ursprünglich aus China. Wir werden das alles erklären. Trotzdem die Frage, was hat dich als Reporter daran interessiert?
Also anfangs fand ich die Roller noch ganz lustig, vielleicht sogar sinnvoll, den Straßenverkehr zu entlasten, aber doch allmählich nervte mich das. Sie lagen rum, Nutzer rollten kreuz und quer, mal zu zweit, mal in Partylaune. Tja, und dann sah man auch manche an Bäumen hängen, an Ampeln, also ein buntes Programm. Und
klingt wie moderne Kunst so ein bisschen.
Ja, und ich dachte mir, das ist ein Thema, das nehme ich mal in Angriff.
Mhm. Und man muss dazu sagen, du warst da noch unterwegs, das hört man gleich auch, wenn wir eintauchen in die Szenen, das war vor Corona.
Ja, ich konnte die Leute frei auf der Straße ansprechen, ich habe mich verabredet, ich habe mir die Dinge angeguckt, man hatte sich noch die Hand gegeben und all sowas.
Vor März 2020 sozusagen.
Ja, im Januar fing ich an, das war das Treffen mit Emily Di Leo, das war im Januar und dann später ging das so in die Corona-Zeit rein bis Anfang März, ja.
Okay, lass uns nochmal zu Emily kommen, die ist nämlich einfach auch spannend für unsere Geschichte. Sie ist Roller-Expertin und da fragt man sich natürlich sofort, oder ich frag dich, wie wird man sowas?
Ja, also zunächst war sie Marketing-Expertin bei einer großen schwedischen Möbelfirma, kennen wir alle. Da hat sie gelernt, wie man mit Marketing und digitalen Logistikthemen arbeitet. Und dann hat sie den Roller entdeckt. Also sie war dann, ist aufgesprungen auf das Thema sozusagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, mit vollem Schwung und sagt mir, das ist ein tolles, modernes, junges, frisches Gefährt. Und da gibt es in Schweden eine Akademie, da hat sie sich dann ausbilden lassen, hat die Technik kennengelernt, den Verkauf. Also einmal das ganze Paket Scooter gelernt in Schweden, wo auch der Anbieter Voi herkommt. Also Schweden ist schon ein Ursprungsland für Scooter.
Also genau die richtige Frau, um dir das alles zu zeigen. Ja, und von der Theorie, von der Akademie kommen wir jetzt mal zur Praxis. Es wird nämlich ernst. Für dich ging es dann an den Roller mit Emily zusammen. Und was habt ihr dann gemacht?
Ja, als Laie wollte ich natürlich einmal grundsätzlich verstehen, wie funktioniert der Roller? Ich hatte noch keinen Roller ausprobiert. Und mir war das eben ein fremdes Gerät und Emily Di Leo hat mir einmal alles von Grund auf erklärt und vorher ihren beruflichen Werdegang nochmal gezeigt.
Ich kümmere mich um alles, was mit Hamburg zu tun hat, könnte man sagen. Ich bin in einem City-Team mit drei Leuten und wir sind für die Operative zuständig und wir kümmern uns hauptsächlich darum, dass man unsere Roller in der Stadt findet, dass sie voll aufgeladen sind und der Fahrspaß halt groß ist und auch, dass die Roller an den richtigen Orten stehen.
Wie kriege ich diesen E-Scooter zum Rollen? Ich bin über 18.
Sie haben die Möglichkeit, eine App in Ihrem App Store runterzuladen. Die Tier-App ist das. Da müssen Sie dann bestätigen, dass Sie über 18 Jahre alt sind, müssen Ihre Zahlungsmethode auswählen, also zum Beispiel die Kreditkarte oder PayPal. Und dann können Sie eigentlich loslegen. Und es geht so, indem Sie sich erstmal ein paar Sicherheitshinweise in der App durchlesen. Da steht zum Beispiel, dass Sie aufpassen müssen, wo Sie fahren, dass Sie nicht auf Bürgersteigen fahren oder dass Sie keine Straßen blockieren, wenn Sie den E-Scooter wieder abstellen. Und dann ist es so, dass Sie neben dem Roller, neben dem Sie stehen, einen Code haben. Sie haben die Möglichkeit, diesen Code manuell einzugeben oder zu scannen. Dann entsperren Sie den Roller über Ihr Handy. Sie hören ein kleines Signal und dann haben Sie die Möglichkeit, sofort loszufahren.
Ich halte also hier mein Smartphone ran?
Oder? Genau. Sie halten hier oben Ihr Smartphone ran und dann hören Sie ein kleines Geräusch und dann geht der Display an und Sie sehen zum Beispiel die Batterieladung und dann beim Fahren auch die Geschwindigkeit.
Also ich weiß, dass er dann so und so viele Minuten, Stunden noch fahren kann. Das kann ich auf einen Blick sehen.
Sie können sehen, wie voll der ist. Sie können nicht sehen, wie lange Sie dann noch fahren können.
Und kann man aufgrund dieser Anzeige dann sagen, okay, ich kann damit noch bis Harburg fahren? Könnte ich das dann mir selbst berechnen? Oder ist es dann so ein bisschen einfach drauf losfahren?
Es ist eher ein einfach drauf losfahren. Man hat aber die Möglichkeit, vorher in der App schon zu schauen, wie voll ist der Roller. Das heißt, wenn man selber weiß, ich habe eine längere Fahrt vor mir und fahre vielleicht vom Hauptbahnhof bis nach Winterhude, dann sollte ich darauf achten, dass ich einen Roller mit mehr als 50% auswähle.
Das ist ja durchaus ein wichtiger Punkt, also dass man auch wirklich ankommt, dass der Akku voll genug ist.
Ja, das ist ganz entscheidend, wenn man plant, von A nach B zu fahren und man nicht weiß, ob man ankommt bei Regenwetter. Und deswegen hat natürlich diese Apparatur eine Warnanzeige, dass man genau weiß, wann ist es zu spät und wann muss man wechseln.
Das ist praktisch.
Ja. Genau, Sie können sich die Anzeige auf dem Display so vorstellen, dass es aussieht wie eine Batterie, die immer kleine Stückchen verliert. Das heißt, wenn Sie einen Roller haben, der bald leer ist, dann ist nur noch ein ganz kleines Stückchen von dieser Batterie übrig und blinkt.
Wie finden Sie Ihre Roller wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Vierlanden rausfahre, er bleibt liegen und ich lasse den irgendwo in Tatenberg oder in Geesthacht stehen? Haben Sie ein GPS-gesteuertes Wiederfindsystem, Suchsystem oder wie holen Sie Ihre Kinder wieder zurück?
Dadurch, dass wir ein Geschäftsgebiet definiert haben, in dem sich jeder Nutzer bewegen darf, kann es uns schon mal nicht passieren, dass ein Roller bis nach Vierlande rausfährt, außer jemand nimmt ihn absichtlich mit, was wir nicht hoffen.
Ja, das hoffen Sie auf jeden Fall nicht, aber finden die den Roller dann auch wirklich wieder?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich auch als erstes gestellt habe. Wer klaut so einen Scooter, war meine Frage, und verschwindet er in meiner Wohnung? Und da haben die ein GPS-System und da können die genau sehen, wenn ein Mieter eines Scooters den mit in die Wohnung genommen hat, da ist dann nämlich ein Symbol genau über dem Haus und dann können sie freundlich anfragen und klingeln und sagen, rück mal den Scooter wieder raus. Also das ist relativ präzise und narrensicher.
Macht der Roller mich denn aufmerksam darauf, wenn ich aus dem Gebiet was Erlaubtes rausfahre? Wie ist das?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich Emily DeLeo auch gefragt habe.
Sie merken das ganz schnell, weil die Geschwindigkeit wird gedrosselt. Das heißt, wenn Sie sich aus dem Geschäftsgebiet rausbewegen, fährt der Roller nur noch 5 km/h. Und wenn man das mal gefahren ist, merkt man, dass man zu Fuß schneller wäre. Und da dreht man als Nutzer dann ganz gerne mal um.
Das ist toll. Also das ist sozusagen ein gebietsspezifiziertes Mikrotransportgerät.
So könnte man es beschreiben.
Also ich würde mal sagen, die erste Einheit ist jetzt klar. Du weißt Bescheid, wie der Roller funktioniert, hast dir das alles zeigen lassen. Aber dabei ist es nicht geblieben. Du bist dann nochmal in die Zentrale der Firma Tier gefahren, um noch mehr zu erfahren. Warum hast du das genau gemacht?
Ja, nach der schönen Situation der Outdoor-Location wollte ich einmal schauen, wie funktioniert so eine Firma, die E-Scooter anbietet. Und dann bin ich nach Berlin gefahren zur Firma Tier. Die sitzt am Berliner Potsdamer Platz in einem gläsernen, utopischen Büroturm. Und in der Firma sitzen viele Mitarbeiter in einem Großraumbüro vor vielen Monitoren. Das könnte auch schon ein Kontrollzentrum sein aus der Raumfahrt. Und dort wird das deutschlandweite Geschäft mit Stadtrollern koordiniert. Und das war auch späten Januar 2020. Noch vor Corona. Alle sitzen dicht gedrängt beieinander, die Bildschirme flimmern, geschäftiges Treiben und alle sprechen Englisch.
Okay, also ein neuer digitaler Konzern, der da in Berlin ein bisschen auch residiert wie eine Bank, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe auch vorher noch mal ein bisschen geschaut, was steckt eigentlich hinter diesem Verkehrskonzept oder wie kam diese Idee zu uns? Und das waren ja am Anfang chinesische Start-ups, die sich Ideen für chinesische Metropolen ausgedacht haben. Da ging es vor allen Dingen erstmal um die Luft, weil viele kleine Motorräder sind da unterwegs und Zweitaktmotoren haben die Luft auch ein Stück weit verpestet. Und dieses Gefährt, der neue E-Scooter, der kam dann über Kalifornien, über ein amerikanisch-chinesisches Joint Venture zu uns nach Europa und ab 2019 dann von Skandinavien zu uns nach Deutschland. Und daher kennen wir das auch, ne? Sven, also hier bei uns in Hamburg, aber auch in anderen Städten in Berlin und München. Und ja, die größten Anbieter, die heißen Tier, Voi, Lime oder Cirque. Und ja, Tier ist eben eins der größten Unternehmen. Deswegen hast du mir auch erzählt, bist du zu denen gegangen. Und wir sind jetzt mit dir in der Zentrale und unterwegs mit dem Pressesprecher von Tier. Was kannst du ja so über ihn erzählen?
Ja, Bodo von Braunmühl, der Pressesprecher, Chief of Communications, ist Anfang 50, wirkt sehr jugendlich, lässig mit 3-Tage-Bart. Das ist so der moderne Typus des Start-up-Managers. Cool, smart, urban, umgänglich. Naja, aber in der Sache doch knallhart, denn als Pressesprecher musst du ein neues Produkt verkaufen, als Fun-Artikel. Und es ist ja auch eine Einstiegsinvestition mit einem Risiko in das Mobilitätsgeschäft, ohne zunächst hohe Gewinnerwartung.
Was heißt Einstiegsinvestition? Also das klingt ja so, als wäre da noch ein größerer Masterplan hinter.
Ja, das ist sozusagen eine Pionierzeit für Tier, den Mobilitätsanbieter, weil man plant, eine größere Produktpalette zu implementieren, wie es so schön im Marketingdeutsch heißt. Also es geht um ganz...
Ich merke schon, du bist voll auf der Marketinglinie jetzt auch.
Ja, im nächsten Leben wäre ich das. Und da geht es eben darum, neue Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, also eben auch Transportfahrzeuge, autonome Fahrzeuge. Also es ist sozusagen ein erstes Artikelchen, um auf eine neue Mobilitätspalette hinzuweisen. Also tatsächlich auch dann eben Motorräder, die dann elektrisch fahren und all so etwas.
Ne? Das merkt man ja auch, wenn man in den großen Städten ist. Da gibt es ja wirklich schon verschiedenste Anbieter, die auch Kleinbusse anbieten und so weiter. Okay, also das verstehe ich, dass das jetzt der große neue Markt ist und man versucht, da reinzukommen. Es gibt natürlich auch kritische Aspekte des Rollers. Wir kommen da später drauf, sind nochmal mit der Polizei unterwegs. Da kann ich schon euch alle gespannt machen. Und ja, was hat denn Bodo von Braunmühl, der Pressesprecher, dir dann noch erzählt über die Firma?
Ja, er hat mir noch ein paar Hinweise gegeben über die grundsätzliche Firmenidee von Tier.
Das ist für uns quasi der Einstieg in das Mobilitätsgeschäft oder wir nennen es Mikromobilitätsgeschäft. Aber dabei wird es nicht bleiben, also es wird weitere Fahrzeugtypen geben. Aber zumindest die E-Scooter haben, glaube ich, auch deswegen für so viel Aufsehen gesorgt, weil die halt noch nicht bekannt waren, weil sie neu sind. Und ja, das war der Start.
Ja, Bodo von Braunmühl gibt dann noch ein paar technische Hinweise oder beziehungsweise macht Bemerkungen zu den technischen Herausforderungen des Scooters.
Also gebaut werden sie tatsächlich auch in China von einer Firma, die heißt Ukaine. Und dort haben wir aber eigene Teams. Das heißt, der Tier-Scooter, der wird von unseren Teams dort zusammen mit den Kollegen vor Ort gebaut und nach unseren Spezifikationen. Das heißt, wir wissen ja auch, was in den Märkten los ist. Zum Beispiel auch, dass in Deutschland gewisse Regularien anders sind als in anderen Ländern. Sagen wir, hier braucht man 2 Bremsen zum Beispiel, etc. pp. Und all diese Anforderungen, die wir entweder als Firma haben oder der spezielle Markt, die werden da umgesetzt.
Also 2 Bremsen sind schon mal nicht schlecht, ne? Da fühlt man sich auch sicherer.
Unbedingt.
Und der deutsche Markt hat ja gewisse Anforderungen, das hat ja der Pressesprecher hier angedeutet. Und diese Roller, die haben uns ja tatsächlich richtig im wahrsten Sinne des Wortes überrollt. Auf einmal sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wie war denn die Situation in Deutschland? Also was war nötig, damit die überhaupt freigegeben werden konnten?
Ja, Deutschland hinkte Anfang 2019 dem europäischen Scooterboom noch etwas hinterher. Die Idee war ja, einen E-Roller für kurze Distanzen von 1 bis 3 Kilometern anzubieten. Die letzte Meile zum Beispiel von einer U-Bahn-Haltestelle zum Arbeitsplatz CO2-frei zurückzulegen. Einige Städte wie Bremen waren da am Anfang noch recht zögerlich. Die wollten so ein Gerät nicht haben. Der Stadt Hamburg war relativ schnell dabei und im Geschäft. Und man saß mit den Verkehrsbehörden an einem Tisch ganz schnell und hat dann so die Regularien ausgehandelt. Wo dürfen sie fahren? Wie funktioniert das? Wo ist das Parkplatzangebot und so weiter? Ne?
Mit jeder Stadt wird gesprochen, bevor wir starten. Das heißt, es werden nicht Scooter auf die Straße gestellt und gesagt, hallo, hier sind wir, sondern das beginnt tatsächlich schon in den Monaten davor. Was dann tatsächlich gesprochen wird und worauf man sich einigt, das ist von Stadt zu Stadt verschieden. Es gibt Städte, die sagen, ihr seid uns herzlich willkommen, alles klar, keine Regularien. Es gibt halt auch Städte, die schon mit einem Anforderungskatalog kommen. In Hamburg beispielsweise gibt es Zonen, in denen Scooter nicht geparkt werden sollen. Diese Zonen werden quasi per Geofencing in die App eingespeist, dass der Kunde weiß, hier bitte nicht parken beispielsweise.
Also Geofencing, kommt das von Fans wie Zaun?
Ja, da wird etwas umzäunt, und zwar ein Stadtbereich. Das ist eine in der Scooter-App eingespeiste Sperre, die es dem Scooter verbietet, in bestimmten Zonen der Stadt zu fahren, also auf einer Piazza, am Hafen, in engen Gassen, da wo viele Menschen sind. Ja, das ist ja in Corona-Zeiten ganz praktisch.
Ja. Auch gesagt, wahrscheinlich sind viele nicht miteinander. Ja, wir hören hier jetzt Leute, die sich unterhalten, und das liegt daran, dass wir jetzt mal schnell den Ort gewechselt haben. Du nimmst uns weiter mit, Sven. Wir waren ja jetzt gerade in der Zentrale von Tier, dem Rolleranbieter, aber jetzt sind wir ganz woanders und wir sind nämlich in einer Amtsstube. Wir sind bei der Polizei.
Ja, und zwar bei der Hamburger Verkehrspolizei in der Stresemannstraße bei der Fahrradstaffel. Der Staffelleiter Marc Ludwig und seine Kolleginnen und Kollegen treffe ich in der Einsatzzentrale und wir sitzen um einen runden Tisch herum, haben schon kleine Desinfektionsflaschen dabei.
Und das vor Corona, warum?
Ja, es schwebte so ein bisschen die Nachricht in der Luft und man wusste noch nicht genau, was kommt auf Hamburg zu. Gerade weil ja Verkehrspolizisten auch viel Kontakt zu Menschen haben, da hat man sich damals schon Gedanken gemacht.
Okay, ja, und jetzt seid ihr da in der Stube und warum bist du zur Polizei gegangen? Du wolltest doch bestimmt dich mit denen mal auf den Weg machen, oder?
Ja, und vorher haben wir uns einmal ins Bild setzen lassen, was alles vorgefallen ist. Wie sind die Scooterfahrer aufgefallen mit Vandalismus, mit Alkoholismus, zu zweit rumfahren. Also die Scooter sind schon recht unangenehm aufgefallen. Und Marc Ludwig erzählte mir so ein bisschen aus den Anfangstagen der Scooter, wie die sozusagen auf die Polizei zugerollt sind.
Als es dann erlaubt wurde, das war jetzt ja im Juni des letzten Jahres, war schon etwas chaotisch am Anfang. Also jeder wollte es mal ausprobieren, jeder wollte gerne mal mitfahren. Viele wussten sich gar nicht, denn wie sie sich verhalten sollen. Sehr relativ unbedarft aufgestiegen, oftmals zu zweit gefahren. Dann gab es auch eben halt einige Verstöße mit Alkohol. Da waren sich dem gar nicht bewusst, dass eben halt da die Regeln für Kraftfahrzeuge gelten. Da ist man auch ganz schnell im Straftatenbestand und auch eben halt bei einer Ordnungswidrigkeit. Und ansonsten waren es auch oftmals auch immer Touristen, die sich dann immer die Hansestadt angeguckt haben.
Also Marc Ludwig, das ist übrigens der Staffelführer der Polizei. Und was habt ihr denn dann vor eurer Tour noch besprochen?
Ja, wenn ich ehrlich bin, ein paar Anekdoten hat er noch zum Besten gegeben. Auf seinem Smartphone hatte er ein paar kuriose Fotos von Scooter-Tatorten parat.
Sehr lustige Bilder halt, ne? Was haben auch die Kollegen einmal gesehen haben. Die haben halt ein Dixi-Klo geöffnet und da waren eben halt die Elektroscooter drinne gestapelt. Also einige sind wohl wahrscheinlich auch nicht damit einverstanden, dass sie einfach dann auf dem Gehweg abgestellt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es so eine kleine Protestaktion in diese Richtung war.
Ja gut, nicht jeder mag diese Roller und nimm uns doch nochmal kurz mit. Ihr bereitet euch jetzt vor auf eure Streife.
Ja, und wir gehen direkt von der Amtsstube raus auf den Hof der Verkehrswache und die Polizisten gehen erstmal in die Waffenkammer. Sie sind nämlich bewaffnet, holen ihre Waffen raus, ihre Dienstwaffen. Und dann fahren wir im Fünferkonvoi Richtung Hamburger Innenstadt, Jungfernstieg und beziehen an der Binnenalster Stellung.
Also mittendrin, großes Kaufhaus und der Jungfernstieg, das kennt man ja auch, da ist immer ordentlich was los. Da sieht man viele Verkehrsteilnehmer.
Ja, ganz viele. An dem Tag witzigerweise weniger Scooter, mehr Fahrradfahrer, die bei Rot über die Ampel gefahren sind. Ja, und dann war eine Situation, da kam ein Scooterfahrer auf die Polizei zu, fragte sie etwas und dann dachte ich doch mal, ich bin neugierig und habe ihn gefragt, was er eigentlich wollte.
Was war Ihr Anliegen eben?
Also ich bin Tourist, sage ich einfach mal, in Hamburg und habe mir hier so einen E-Scooter ausgeliehen und war mir jetzt auf jeden Fall absolut nicht sicher, wo ich langfahren darf und wo nicht. Und deswegen bin ich hergekommen und habe es erfragt.
Das ist gut. Und was machen Sie denn mit jetzt, eine Stadtrundfahrt oder?
Sozusagen, ja, ich fahre einfach überall lang, gucke mir die Stadt an. Ja, bin zum ersten Mal in Hamburg und deswegen dachte ich, ist ganz praktisch, weil man damit überall langkommt. Ja.
Kommen Sie aus einer Großstadt?
Nein, ich komme aus Ostdeutschland in der Nähe von Leipzig, eine ganz kleine Stadt. Köthen heißt die, Familie Ritter, falls Sie kennen.
Meine Mutter ist aus Leipzig, von der.
Ja? Ja, und da komme ich her.
Genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank für Ihre kurze Unterbrechung und Hilfe. Ne?
Gerne.
Sehr nett von Ihnen. Gute Fahrt noch, ne?
Ebenfalls. Ja. Danke.
Ciao. Viel Spaß in Hamburg.
Also jetzt kennen wir auf jeden Fall die Familie Ritter aus Köthen. Hast du auch kennengelernt? Also
ja, den Sohn, ne?
Und was ein Glück, dass der dir da direkt in die Arme gefahren ist.
Ja, das fand die Polizei auch ganz merkwürdig.
Das war wirklich selten, dass der Benutzer dann aus eigenem Antrieb auf die Polizei zukommt.
Also das kommt selten vor?
Das kommt selten vor, ja. In der Regel kommt die Aufklärung dann, wenn es schon zu spät ist.
Ja.
Also wenn der Scooterfahrer sich falsch verhalten hat.
Und können Sie da auch schon so unterscheiden, ob das dann eher Touristen sind, die höflicher sind oder das Einheimische vielleicht nicht so sind? Oder ist das zu diskriminierend, wie ich das sage?
Also ich finde, das ist eine legitime Frage, aber ich kann da keinen Unterschied feststellen.
Ist also gleich verteilt irgendwie.
Genau, ja. Also die Unwissenheit ist auch gleich verteilt.
Ja.
Ja, die Unwissenheit, das spürt man auf jeden Fall sehr stark. Es ist auch interessant, dass es mit den Rollern wirklich für alle noch Neuland ist. Also sowohl für die Eingeborenen, wollte ich fast schon sagen, die Einheimischen und die Touristen. Und ja, viele von denen sieht man ja am Jungfernstieg in Hamburg. Das ist auch kein Zufall, dass ihr euch diesen Ort für die Streife ausgesucht habt, oder?
Ja, das war auch der Hintergedanke, dass die Polizei mich da mit hingenommen hat zum Jungfernstieg.
Ja, der Jungfernstieg ist schon ein Brennpunkt zu der entsprechenden Zeit, also bei schönem Wetter. Ja, hier ist halt auch ein Touristen-Hotspot, genauso wie an den Landungsbrücken. Und das haben wir letztes Jahr festgestellt, als es losging, dass die Touristen-Hotspots tatsächlich auch Brennpunkte waren für die E-Scooter-Vorkommnisse.
Ist hier auch manchmal von Ihnen bevorzugt eine Kontrolle oder mal auch ein Aufeinanderknallen? Oder?
Ein Aufeinanderknallen nicht, aber Kontrollen führen wir im Sommer hier am Jungfernstieg schon regelmäßig durch.
Ja.
Und auch mit, in Anführungsstrichen, Erfolg. Eigentlich ist für uns ja der Erfolg, wenn wir keine Verstöße feststellen. Aber hier stellen wir schon recht viele Verstöße auch fest. Sei es Rotlichtfahrten oder das vorhin schon angesprochene, zu zweit auf einem Scooter fahren.
Jetzt fahren Sie ja alle ganz höflich hier auf der Fahrradspur, ne?
Ja.
Also hier dürften Sie aber auch fahren, ne? Also auch neben der...
Ja, hier ist es sowieso. Die Scooter, die dürfen ja... nicht nur die benutzungspflichtigen Radwege oder müssen nicht nur die benutzungspflichtigen Radwege nutzen, sondern auch nicht benutzungspflichtige Radwege. Und hier haben wir so ein Beispiel, dieser Radweg ist in beide Richtungen freigegeben, aber nicht benutzungspflichtig. Und hier darf der Radfahrer unter anderem die Fahrbahn nutzen, der Scooterfahrer muss diesen Radweg benutzen. Und das geht halt auch über das Verständnis vieler Nutzer dieser Scooter hinaus.
Also ich darf hier fahren, aber er nicht.
Genau, richtig, ja. Ja.
Ah, gut.
Also so richtig kommt man da auch nicht mit. Ist schon echt schwierig zu verstehen, das Ganze. Also mit der Unwissenheit auch kein Wunder. Aber Sven, ja, du warst jetzt mit der Polizei unterwegs. Du hast dir die Dinger erklären lassen. Wie sieht das denn in der Praxis tatsächlich aus? Wie viele Menschen nutzen diese Scooter? Das hast du ja auch recherchiert.
Ja, nun stecken wir ja auch mitten in der Corona-Situation. Aber der Hype scheint mir in Teilen vorüber zu sein. Zurzeit fahren 500 Scooter weniger in der Stadt, also jetzt sind 4000 Scooter in Hamburg unterwegs und man sieht sie zwar immer noch im Straßenbild und von 4 Anbietern hauptsächlich bereitgestellt, Bird, Lime, Tier und Voi. Es gibt auch einige privat gekaufte Scooter dabei, aber die Bilder gleichen sich. Man sieht umgestürzte, ramponierte Scooter, sie liegen auch quer, stehen mitten auf dem Fußweg und es wird zu schnell gefahren, es gibt immer noch viel zu viele Unfälle, es wird auch durchgängig ohne Helm gefahren. Und es gibt viele Unfälle mit Passanten, gerade wo es jetzt dunkler wird. Also es bleibt ein schwieriges Verhältnis.
Ich verstehe. Also ein bisschen skeptisch bist du da schon nach deinen Erfahrungen. Und du hast ja auch gerade gesagt, die Firmen wollen das so als eine Art Einstieg benutzen, um zu neuen Mobilitätsmodellen zu kommen. Was würdest du so als Fazit sagen? Ist der Scooter also geeignet für die Mobilitätswende?
Ja, man versucht es ein bisschen aufzuschönen zurzeit mit einigen neuen technischen Features. Wechselakkus, Ladestationen sind im Gespräch für unterwegs. Es gibt jetzt Blinker, weil es ja brandgefährlich war. Man konnte nie nach links und rechts zeigen. Es gibt ein Helmfach. Also ich würde mal sagen, es bleibt weiterhin ein touristisches Spaßfahrzeug für Hamburg. Und das ist so mein vorläufiges Fazit. Aber ich denke mal, das wird so ein bisschen die nähere Zukunft auch bestimmen.
Vorläufig, weil du selber auch nochmal ein bisschen fährst, oder?
Ich bleibe meinem Fahrrad treu.
Okay, alles klar. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich werde mich da auch dran halten. Ist ja auch besser für den Geldbeutel. Wir waren E-Scooter-Fahren im Reportage-Podcast von NDR Info, haben uns das von allen Seiten angeschaut. Und nicht nur ich, Niklas Schenk und unser Reporter Sven Arnert, sondern mitgearbeitet haben auch Doris Schiederich, Hanna Brünjes und Ulrike Nölle. Wir steigen ab vom Roller und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.